Jetzt geht es um den einladenden Jesus. Was steht euch dabei vor Augen bei diesem Thema? Vielleicht Jesus, wie er durch die Straßen von Israel gezogen ist, um Menschen von Gott zu erzählen? Jesus, der Kinder zu sich kommen lässt, sie auf die Arme nimmt, Zeit für sie hat? Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt? Der einladende Jesus. Viele Bilder aus den Evangelien, die passen würden. In dem Bibeltext, um den es heute Abend geht, wird uns Jesus als der Gastgeber vor Augen gemalt, der an einem reich gedeckten Tisch sitzt, in fragwürdiger Gesellschaft. Ich möchte zunächst nur die Anfangsszene von diesem Bibeltext vorlesen, Lukas 15, die Verse 1 bis 2. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Diese Szene fasziniert mich. Die Zöllner, die Zolleinnehmer, die Sünder, sie suchen Jesu Nähe. Dabei wussten sie doch ganz genau, was er von ihrem Lebensstil hielt. Die Zolleinnehmer, die waren dafür bekannt, dass sie sich ungerecht auf Kosten ihrer Landsleute bereicherten, immer zu viele Zölle nahmen, in die eigene Tasche steckten. Sünder, damit sind hier vielleicht Prostituierte gemeint, vielleicht Diebe, auf jeden Fall Leute, die öffentlich als Sünder galten. Und doch gerade sie fühlen sich zu Jesus hingezogen, sie suchen regelrecht seine Nähe, sie fühlen sich eingeladen, bei ihm zu sein. Und das fasziniert mich, weil es nicht selbstverständlich ist. Es ist ja heute nicht so, dass Leute mit einem moralisch fragwürdigen Leben den Gemeinden die Bude einrennen und dahingehen. Die machen eher einen großen Bogen um die Kirchen und Gemeinden oft. Aber zu Jesus kamen sie. Und Jesus hat keine Berührungsängste. Die frommen Leute? Ja, bitte.
Es tut mir leid, ich muss Sabine unterbrechen. Es gibt einen Sünder unter uns, ein Auto mit SLFW hat einen Nachbarn eingeparkt. Sollte das einer aus diesem Gottesdienst sein, bitte sofort aufstehen, Auto freiräumen, bitte nie wieder machen. SLFW. Danke.
Also die Zolleinnehmer, die Sünder, sie suchen Jesu Nähe, fühlen sich eingeladen. Und Jesus hat keine Berührungsängste. Er belehrt sie nicht aus der Ferne und sagt ihnen, was richtig und falsch ist, sondern er ist mit ihnen. Er hat Tischgemeinschaft mit ihnen. Und das hat damals ganz viel bedeutet. Das war das Angebot von Vertrauen, von Bruderschaft. Das war eine Ehre, die man Menschen erwies, mit ihnen am Tisch zu sitzen und zu essen. Und so ist es kein Wunder, dass hier sich die Schriftgelehrten und Pharisäer empören. Das waren die religiösen Führer von damals. Nie hätten sie sich dazugesetzt. Für sie ist es eine ganz große Schande, dass Jesus an diesem Tisch sitzt und mit diesen Leuten isst. Und das bringen sie hier ja auch zum Ausdruck. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen. Und dann erzählt Jesus drei Gleichnisse. Als Antwort auf diesen Vorwurf, um sein Verhalten zu erklären, sein Verhalten zu deuten und ihnen deutlich zu machen, dass sich in seinem Verhalten spiegelt, wie Gott der Vater ist. Und wir schauen uns heute Abend das dritte Gleichnis von diesen Gleichnissen an. Eine Geschichte mit Symbolwert, das ist ein Gleichnis. Geschichte eines Vaters mit zwei Söhnen, bei dem uns der Vater vor Augen malt, wie Gott ist. Und ich möchte uns den ersten Teil von dem Gleichnis lesen, Lukas 15, 11 bis 24. Jesus fuhr fort, also er hat schon zwei Gleichnisse erzählt, das dritte. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es, wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Die erste Einladung. Wir sind eingeladen zur Gnade. Wir sind eingeladen zur Gnade. Gnade, das heißt so viel wie ein unverdientes Geschenk. Und das begegnet dem jüngeren Sohn bei seiner Rückkehr. Diesen liebevollen Empfang des Vaters, den hatte er nicht verdient. Er hat sich sein Erbe frühzeitig auszahlen lassen, völlig unerhört in der damaligen Gesellschaft. Damit hat er dem Vater endgültig den Rücken gekehrt. Dann hat er verschwenderisch gelebt und dieses ganze Geld vergeudet, bis nichts mehr da war und kommt nun mit leeren Händen zurück. Und im Dorf haben sich ja viele gedacht, das geschieht ihm ganz recht. Jetzt soll er die Suppe auslöffeln, die er sich selber da eingebrockt hat. Der Vater hätte am Haus stehen bleiben können, als er den Sohn sieht. Regungslos, bis der Sohn beschämt vor ihm steht. So nach dem Motto, naja, mal sehen, was der jetzt für sich zu sagen hat. Soll er mal eine Erklärung geben? Aber nein, der Vater reagiert ganz anders. Hier steht, dass er ihm voller Mitleid entgegenläuft. Die Not seines Sohnes geht ihm zu Herzen, obwohl sie völlig selbstverschuldet ist. Er läuft ihm entgegen, küsst ihn, nimmt ihn als Sohn wieder an. Das zeigen der Siegelring und die Schuhe, die der Sohn hier bekommt. Merkt ihr, wie hier der Vater dem Sohn den schwersten Teil des Weges abnimmt? Ich kann mir vorstellen, wie dieser Sohn, als er zurückkommt, je näher er zu dem Ort kam, wo der Vater wohnte, desto mehr Überwindung muss ihm jeder Schritt gekostet haben. Desto größer war die Angst vor der Ablehnung. Wie wird der Vater reagieren? Wird er wieder angenommen? Und dann die Dorfgemeinschaft mit ihrem Spott und ihren Vorwürfen. Woher soll er denn die Kraft nehmen, dem zu begegnen? Und wie er sich immer wieder sein Sprüchlein selber aufsagt auf dem Weg zurück, was er sagen wird. Und dann sieht er das Haus und die Beklommenheit steigt. Die Schritte werden schwer. Und dann der laufende Vater, der ihm entgegenläuft und ihm dieses schwerste Stück vom Weg abnimmt. Und er gleich öffentlich klarstellt, er ist wieder angenommen. Nicht nur toleriert als Tagelöhner zu arbeiten, sondern als Sohn angenommen. Was für eine unverdiente Liebe, was für eine Gnade. So ist Gott. Gottes Liebe zu uns macht sich nicht an irgendeiner guten Eigenschaft in uns fest, sondern sie ist Ausdruck seines Wesens, seines Herzens. Gott liebt uns brutto. Seine Liebe gilt nicht nur unseren guten Seiten, unseren Erfolgen, sondern seine Liebe gilt uns als ganzen Menschen mit allen Dunkelheiten unseres Lebens. Und deswegen ist seine Liebe auch größer als unser Versagen und unser Scheitern und unsere Schuld. Deswegen verlieren wir diese Liebe auch nicht, wenn wir uns daneben benehmen. Bei seiner Rückkehr sagt der jüngere Sohn, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Damit hat er recht. Das stimmt, er hat es nicht verdient. In ihm gibt es keinen Grund mehr, wo er hätte vorweisen können, sagen können, aufgrund davon nehme ich doch wieder als Sohn an. Und doch nimmt ihn der Vater auf, weil es dem Vater und dem Wesen der Liebe des Vaters entspricht. Und so sind auch wir, so bist du und ich eingeladen, zu diesem Vater zu kommen, egal was gewesen ist, egal wo wir heute stehen. Das ist das Vermächtnis, das Dostojewski, ein berühmter russischer Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, seinen Kindern am Sterbebett mitgab. Er lag im Sterben und wusste es, ruft seine Frau und Kinder und lässt genau dieses Gleichnis seinen Kindern vorlesen und sagt dann zu ihnen: Vergesst nicht, dass wir euch sehr lieb haben, aber da ist einer, der euch noch mehr liebt. Und wenn es geschehen sollte, dass ihr ein Verbrechen begeht, so verzweifelt nicht, sondern erinnert euch an den, der euch mehr liebt als Vater und Mutter. Das gibt er seinen Kindern als Vermächtnis nicht mit, dass Gott sie mehr liebt, als er es als Vater je getan hat und tun konnte, und dass die Umkehr zu Gott von jedem Punkt im Leben aus möglich ist, egal was gewesen ist. Jesus sagt im Johannesevangelium: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auf jeden warten offene Arme, Vergebung, ein Zuhause beim Vater. Heimkehr ist möglich. Und wenn wir zurück zum Kontext von diesem Gleichnis gehen, sitzt da Jesus mit den Zolleinnehmern und Sündern am Tisch und isst mit ihnen. Und beim Zuhören wussten sie ganz genau: Dieser verlorene Sohn, das bin ich. Und auch ich bin eingeladen. So haben sie da sicherlich gedacht, nicht nur zuzuhören, sondern mein Leben ohne Gott zurückzulassen, mich dieser Gnade in die Arme zu werfen. Einladung zur Gnade, das ist die Einladung, umzukehren zum Vater, nach Hause zu kommen. Und sie gilt für alle. Keiner ist so weit weg, dass dieser Weg zum Vater nicht offen stünde. Das macht dieses Gleichnis ganz klar. In der religiösen Gemeinschaft damals, die Zolleinnehmer, Sünder, für die gab es keine Perspektive, dazu zu gehören. Und Jesus sagt: Doch, auch für euch, gerade für euch. Alle sind eingeladen. Und die Einladung zur Gnade bleibt auch für alle Christen bestehen, die mit Gott schon leben. Wir werden ja doch immer wieder schuldig. Gnade, diese unverdiente Güte und Vergebung Gottes, sie steht nicht nur am Anfang eines Weges mit Gott. Wir starten nicht mit der Gnade und müssen es dann doch irgendwie selber hinkriegen, sondern die Gnade bleibt unser Lebenselement. Davon leben wir. Das ist die erste Einladung, die ich jetzt auch etwas länger ausgeführt habe, die Einladung zur Gnade, zum unverdienten Geschenk der Güte und Vergebung Gottes, die Einladung umzukehren zum Vater und bei ihm ein Zuhause zu finden. Eine zweite Einladung: Wir sind eingeladen zur Freude. Der jüngere Sohn kam zurück und er rechnete damit, als Tagelöhner zu arbeiten. Hart zu arbeiten, sich sein tägliches Brot zu verdienen und dabei immer mit dem Makel des Scheiterns zu leben. Schiefe Blicke, Geflüstere. Stattdessen wartet auf ihn ein großes Fest. Und das fand der Vater anscheinend angemessen, dass jetzt gefeiert wird, dass Freude herrscht. Nicht Vorwürfe und eine Bewährungszeit, in der er sich beweisen soll. Nicht Wiedergutmachung der Schuld durch harte Arbeit, sondern ein Fest. Und ich habe mich gefragt, wie ging es denn diesem Sohn dabei, der zurückgekommen war? Ob ihm das Feiern leicht fiel? Er hat sich doch sicher geschämt für seine Vergangenheit. Ich glaube, mir wäre das eher schwer gefallen, dann zu feiern. Denn ich weiß, wie schwer es mir manchmal fällt, Gottes Vergebung einfach dankbar anzunehmen. Dann bitte ich Gott um Vergebung. Und doch bleiben Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Gedanken wie: Wie konntest du nur so lieblos sein? Warum hast du nicht anders reagiert? Oder: Nach so vielen Jahren bist du immer noch nicht weiter, kämpfst immer noch an derselben Stelle, hast du auch nichts dazugelernt? Und du willst für Gott brauchbar sein? Kennt ihr solche Gedanken? Sie sind dem Wesen der Gnade Gottes so entgegengesetzt und machen es uns schwer, uns einfach zu freuen an seiner Vergebung, die uns völlig kostenlos, unverdient geschenkt wird. Und ich merke, wie diese Selbstvorwürfe und Schuldgefühle oft damit zu tun haben, dass ich mir nicht eingestehen will: So bin ich. Ich bin nicht so stark, so liebevoll, so geistlich, wie ich es gerne wäre. Und dann fällt es mir schwer, die Vergebung anzunehmen, weil ich mir selber nicht vergeben kann. Weil ich von mir selber etwas anderes erwarte. Gott ist zu uns oft viel barmherziger und geduldiger, als wir selber mit uns umgehen. Diese ständigen Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, die sind nicht von ihm. Wenn er etwas vergibt, dann wird er uns dafür nie wieder anklagen. Deshalb haben wir Grund zu feiern. Wir sind eingeladen zur Freude. Der Vater schmeißt ja eine große Party. Es wird überschwänglich gefeiert mit dem Besten, was es gibt. Und plötzlich merken wir, dass Buße eine fröhliche Angelegenheit ist. Buße, das hat nichts mit Abbüßen zu tun, nichts damit zu tun, dass wir den Schuldenberg abarbeiten. Sondern Buße bedeutet Umkehr zum Vater, um uns überreich beschenken zu lassen, mit unverdienter Vergebung und Neuanfang zu erleben und ein Fest zu feiern. Und das wünsche ich uns, dass wenn wir mit unserer Schuld zu Gott kommen und um Vergebung bitten, dass wir dann nicht doch beim Blick auf unsere Schuld stehen bleiben, sondern dass wir Gott seiner Vergebung glauben lernen. Uns daran freuen können, dass er eine Antwort auf unsere Schuld hat. Und dann ist der Blick auf unser Leben, auch auf unsere Vergangenheit, nicht primär geprägt von Scham und Schuldgefühlen über unser Scheitern, über das, was nicht gelungen ist, sondern darf geprägt sein vom Staunen über die Gnade Gottes, von der Freude. Wir sind eingeladen zur Freude. Wir sind eingeladen zur Gnade, wir sind eingeladen zur Freude. Dritte Einladung, wir sind eingeladen zum Leben. Ich finde es bezeichnend, wie das Geschehen hier im Gleichnis gedeutet wird. Vers 24, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Tot, lebendig, verloren, gefunden. Dahinter steht hier eine ganz schön herausfordernde Diagnose, weil Jesus damit sagt, Menschen, die in der Gottesferne leben, Menschen, die diesem Vater den Rücken gekehrt haben und nichts von ihm wissen wollen, sie sind tot, sie sind verloren. Und das steht nicht nur hier im Gleichnis, sondern das zieht sich durch das Neue Testament hindurch, nämlich das Leben von der Beziehung zu Jesus her, zu Gott her, definiert wird. Im ersten Johannesbrief steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es geht beim Glauben nicht lediglich darum, etwas mehr Hilfestellung fürs Leben zu bekommen. So ein paar Rezepte zum Umgang mit Sorgen, mit Ängsten, mit Problemen. So nach dem Motto, wenn dir Sport und Medizin und Freunde nicht geholfen haben, dann versuch es doch mal mit Gott. Nein, es geht um viel, viel mehr. Es geht um das Leben selber. Darum, die Mitte des Lebens zu entdecken, von der her sich alles andere neu sortiert. Darum eine Lebensperspektive zu haben, die über den physischen Tod hinausgeht. Jesus ist nicht einfach das Sahnehäubchen auf der Torte. So ein bisschen Verzierung, die ganz nett ist, die man vielleicht auch noch mitnimmt. Nein, Jesus ist das Brot des Lebens. Grundnahrungsmittel. Wir brauchen ihn, um zu leben. Und so redet Jesus in diesem Gleichnis davon, dass der Sohn tot und verloren war. Und damit drückt er auch aus, wie er das Leben der Zolleinnehmer und Sünder sieht. Er liebt sie, wie sie sind, aber macht auch deutlich, dass sie ohne Umkehr zu Gott am Leben vorbeileben, verloren sind. Eine harte Diagnose, verbunden mit einer großartigen Einladung, nämlich die Einladung zum Leben. Zum Leben in der Gemeinschaft mit Gott, zum Leben mit einer klaren Mitte, zum Leben mit einer ewigen Hoffnung. Wir sind eingeladen zum Leben. Wir sind eingeladen zur Gnade. Wir sind eingeladen zur Freude. Wir sind eingeladen zum Leben. Und viertens und letztens, wir sind eingeladen zum Mitfreuen. Wir sind eingeladen zum Mitfreuen. Dazu lese ich jetzt noch den zweiten Teil von diesem Gleichnis vor und möchte nochmal an den Kontext erinnern von diesem Gleichnis. Jesus, der mit Zolleinnehmern und Sündern am Tisch sitzt und isst, und dann diese Pharisäer und Schriftgelehrten, die sich darüber aufregen, dass er sich in dieser Gemeinschaft verkehrt und diese Leute annimmt. Behaltet das mal im Hintergrund, wenn ihr jetzt die zweite Hälfte vom Gleichnis hört. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Wir sind eingeladen zu mitfreuen. Wieder geht der Vater einem Sohn entgegen. Er verlässt das Fest, die Feier, geht hinaus in die Dunkelheit, um den älteren Sohn zu suchen, um ihn zum Mitfeiern einzuladen. Er wirbt darum, dass der ältere Sohn seine Liebe und Freude versteht, sie begreift, sie übernimmt. Und in der Reaktion dieses älteren Bruders spiegelt sich die Haltung der Schriftgelehrten und Pharisäer. Er ärgert sich über die Liebe des Vaters, über die Gemeinschaft, die der Vater mit dem sündigen Bruder hat. Er fühlt sich ungerecht behandelt. Wenn, dann hätte ihm doch Lohn zugestanden. Er hatte sich doch angestrengt, immer alles richtig zu machen, nahm Gottes Gebote ernst, hat ein anständiges Leben geführt. Er sagt hier, nie habe ich mich deinen Anordnung widersetzt. Man kann auch übersetzen, nie habe ich ein Gebot übertreten. Äußerlich tat er nichts Unrechtes. Er konnte sich mit seinem Leben sehen lassen. Und so war das auch bei den Pharisäern und Schriftgelehrten. Das hätten sie auch gesagt, nie habe ich ein Gebot übertreten. Nie ein Gebot übertreten? Wie ist es denn mit ihrem Zorn über die großzügige Liebe Gottes? Mit diesem Neid, weil sie ihre Leistung nicht belohnt sehen und dabei gar nicht merken, dass es hier nicht um Leistung und Lohn geht, dass das die falschen Kategorien sind und dass auch sie eingeladen sind, aus der unverdienten Gnade zu leben. Dieses Gleichnis deckt die Härte und Lieblosigkeit ihrer Herzen auf. So weiß ist ihre Weste doch nicht. Sie verachten die offensichtlichen Sünder und sind blind für ihre eigene Schuld. Andern legen sie hohe Maßstäbe auf, haben schnell ihr Urteil gefällt und merken dabei nicht, wie tief ihre eigene Sünde sitzt, wie wesentliche Früchte des Glaubens, Nächstenliebe, Vergebungsbereitschaft bei ihnen völlig fehlen. Und ihr größtes Problem war nicht die Sünde in ihrem Leben. Da hätten sie genauso bei Jesus Vergebung bekommen können, sondern ihre Selbstgerechtigkeit. Zu meinen, sie seien vor Gott gerecht und bräuchten ihn nicht und bräuchten keine Gnade. Für mich ist der ältere Sohn, sind die Pharisäer und Schriftgelehrten ein Beispiel dafür, wie freudlos und kalt der Glaube wird, wenn er sich über die eigene Leistung definiert. Wie hart, wie furchtbar wäre es gewesen, wenn der heimkehrende Sohn zuerst seinen älteren Bruder in die Arme gelaufen wäre. Wie völlig anders hätte das ausgesehen für ihn. Harter, liebloser Glaube. Und ich glaube, dieses ganze Gleichnis will uns einprägen. Unser Glaube lebt nicht von der Leistung, sondern von dem, was wir von Gott empfangen. Unser Glaube lebt nicht von der Leistung, sondern von dem, was wir von Gott empfangen. Und nur wenn wir als Empfangende leben, selber Gottes Liebe und Vergebung empfangen, können wir sie auch großzügig an andere weitergeben. Nur dann sind wir fähig, uns neidlos mitzufreuen, wenn Gott anderen Gutes tut und sie reichlich beschenkt. Wir sind eingeladen zum Mitfreuen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis hier nicht, um die Pharisäer und Schriftgelehrten zu verurteilen, sondern um sie zum Mitfeiern einzuladen. So wie der Vater das Fest verlässt und zum älteren Sohn rausgeht, ihm seine Freude zu erklären, ihn zu bitten, dass er reinkommt, so wirbt Jesus mit diesem Gleichnis auch um die Pharisäer und Schriftgelehrten. Auch sie sind eingeladen, nämlich eingeladen dazu, sich mit an den Tisch zu setzen, ein Teil der Tischgemeinschaft zu werden, die Jesus mit diesen Zolleinnehmern und Sündern hat. Der Ausgang bleibt offen. Der einladende Jesus, er ist der Gastgeber, der uns zu seinem Tisch einlädt, und zwar alle einlädt. Und an diesem Tisch herrscht Freude. Über Gottes unverdiente Gnade die überwältigende Größe seiner Liebe über das Leben, das er schenkt. Wir sind eingeladen zur Gnade, zur Freude, zum Leben, zum Mitfreuen. Und ich wünsche uns, mit unserem Leben dieser Einladung Antwort zu geben. Jesu Nähe zu suchen mit dem, was unser Leben gerade ausmacht, was uns bewegt, was uns beschäftigt. Denn bei ihm erwarten uns offene Arme. Gleich während des Lobpreises würde es das Angebot geben, mit einem Mitarbeiter zu beten oder auch einfach für sich beten zu lassen, wer das möchte. Das ist eine Möglichkeit, Antwort zu geben. Wenn du merkst, dass irgendein Aspekt dieser Einladung Jesu für dich heute relevant ist, dann nimm die Gelegenheit in Anspruch. Es werden gleich beim Lobpreis Mitarbeiter vorne an der Kerze stehen und ihr könnt einfach hinkommen, dann kann man da nach hinten gehen und zusammen beten. Und da bitte ich auch gleich die Mitarbeiter, dass sie dann auch gleich zur Kerze kommen, dass da dann auch Leute stehen, die dazu bereit sind. Nutzt die Gelegenheit. Der einladende Jesus hat ein ganz weites Herz, wo für jeden von uns Platz ist. Gott segne euch. Amen.